Ja, das ist das Thema für heute. Wer hat das Sagen? Das ist eine Frage, die in unterschiedlichen Bereichen gestellt wird. Wer hat das Sagen in der Welt? Wer hat das Sagen in der EU? Wer hat das Sagen ganz persönlich? Der ersten Folie, so die Frage, wer hat denn bei uns das Sagen? Sind es die Politiker oder die Virologen? Auf wen hört man? Gibt ja sehr unterschiedlich, wie es herauskommt in unserem Land. Manche hören darauf, manche hören darauf. Wie gut ist es, wenn man in einem Land lebt, in dem einigermaßen die miteinander im Gespräch sind? Wer hat das Sagen? Der Fußballmanager oder eben der Trainer? Kann man sagen, ja gut, das sind verschiedene Aufgaben. Der eine hat mehr in dem Bereich das Sagen und der andere mehr in dem Bereich. Ja, es ist gut, wenn das so aufgeteilt ist. Wer hat das Sagen? Die Gemeinde oder der Pastor? Oh, ist es fürchterlich, wenn das zu einem Kampf wird, wenn das ein Problem ist. Eigentlich dürfte das, sollte das eigentlich nie ein Problem sein. Sicherlich, man ist an manchen Punkten unterschiedlicher Meinungen, aber es geht doch in der Gemeinde um das Miteinander. Es geht heute Nachmittag in der Mitgliederversammlung um unser Miteinander. Wie wir miteinander unterwegs sind. Wer hat das Sagen? In der Ehe, in der Partnerschaft, die Frau oder der Mann? Ja, es gibt Leute, die das so ganz sterilisieren. Es gibt auch sicherlich Völker, es gibt gewisse Geschichte, die da so Sachen festgelegt hat. Aber gut ist es doch, wenn das in einem Miteinander geschieht. Und es gibt durchaus Bereiche, in denen ich in der Ehe das Sagen habe. Und es gibt Bereiche, wo meine Frau das Sagen hat. Und das ist gut so. In unserem Miteinander. Und wir klären das. Ab und zu muss man es dann nochmal klären. Obwohl man 38 Jahre lang zusammen verheiratet ist. Danke für den Daumen hoch. Ist es nicht oft so in der Gemeinde, nein, in der Welt, dass der Starke das Sagen hat? Der Laute. Der Reiche. Weil er einfach sagt, na gut, dann eben nicht. Und dann wird es nicht, wenn eben Geld nötig ist. Oder die Alten. Oder die Jungen. Ja. Bei Ingeborgs Besuch jetzt die letzte Woche. Ne? Wer hat das Sagen? Ich möchte uns einen Bibelabschnitt lesen, eben aus Lukas 22. Ja, es ist einfach jetzt mal so, das formuliere ich, vor dem ich das lese. Ich bin mal angetreten vor 8 Jahren und habe gedacht, dass ich grundsätzlich mal über das Lukas-Evangelium predige hier. Und wäre das auf, ist sicherlich den allermeisten aufgefallen, dass ich immer Lukas-Texte genommen habe, wenn jetzt nicht irgendein besonderes Thema dran war. Ich habe bei Lukas 5 angefangen. Und jetzt sind wir heute bei 22 und wahrscheinlich wird das jetzt so die letzte Predigt über Lukas, weil ab 22 ist es dann eben die Geschichte von Ostern und das haben wir ja jetzt so in der nächsten Zeit nicht. Aber dieser Text, der kommt heute noch. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, stand kurz bevor. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, ohne dabei Aufsehen zu erregen. Denn sie hatten Angst vor dem Volk. Klammer auf, wer hat denn da das Sagen? Sie oder das Volk? Klammer zu. Da ergriff der Satan Besitz von Judas, der auch Iskariot genannt wurde und einer der 12 Jünger war. Judas ging zu den führenden Priestern und Offizieren der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie sie Jesus mit seiner Hilfe in ihre Gewalt bringen konnten. Da waren sie erfreut und beschlossen, ihm zur Belohnung Geld zu geben. Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten, ohne dass das Volk etwas merkte. Dazu biblische Fakten. Ich will speziell herausnehmen diesen Satz heute und davor: der Teufel in den Judas hinein. Wie ist das mit dem Bösen? Wie ist das mit dem Gegenspieler Gottes? Wir lesen im Alten Testament schon, der Satan ist Gegenspieler Gottes. Ihn gibt es. Warum? Woher? Ich denke, das ist unklar. Vielleicht werden wir es einmal wirklich wissen. Aber es gibt ihn. Und er kommt von außen. So lesen wir eben den Bericht von Eva und Adam. Er kommt von außen an die Menschen heran und kitzelt sie heraus. Er lauert vor der Tür. So spricht Gott es selber aus im Leben, ins Leben von Kain hinein. Er treibt sein Unwesen in anderen antigöttlichen Religionen und verführt Menschen zum Unglauben und zur Abkehr vom lebendigen Gott. Er umwirbt Menschen, wie die Geschichte von Hiob deutlich macht. Diese Rahmengeschichte vom Hiobs Leben. Erstaunlich für uns. Eigenartig. Aber sie ist in diesen Rahmen hineingestellt. Dass es dem Satan darum ging, den Hiob abzubringen vom Glauben. Er beeinflusst zum Bösen. Wir lesen es im Leben von dem ersten König von Israel, von Saul. Das dann heißt, ein böser Geist kam über ihn. Und was hat er gemacht? In diesen Phasen war es ganz mühsam, mit ihm umzugehen. Er hat Dinge getan, die er wahrscheinlich so ganz beim normalen Verstand nicht gemacht hätte. Bis dahin, dass er eben, während er gute Musik hört, die ihn eigentlich beruhigen sollten, er seinen Speer nimmt und den Musiker eben umbringt. Don't shoot me, I'm only the piano player. Wurde dann mal später aufgenommen, dieser Gedanke. Satan. Zur Zeit Jesu. Wir lesen, dass er nicht zurückschreckt, Jesus zu konfrontieren. Dass er ihm begegnet, ganz persönlich. Dass er ihn umwirbt. Und Jesus geht ein Stück weit mit. Aber setzt ihm Grenzen. Er besetzt Leute. Und wir lesen in den Evangelien so manchen Bericht von einem Menschen, der durch die Besetzung des Teufels verrückte Dinge tut. Unendliche Kräfte entwickelt. Aber auf der anderen Seite getrieben wird und geplagt wird. Und immer wieder in Gefahrensituationen hineinkommt. Wieder eine Junge, von dem wir eben lesen. Er untergräbt Gottes Autorität. Bist du der Sohn Gottes, sagen Leute am Kreuz. Bist du der Sohn Gottes, dann komm doch herunter. Sie wussten nicht, dass es eben Gottes Absicht ist. Aber eben, sie untergraben. Macht doch jetzt was anders. Macht's doch einfacher, macht's doch bequemer. Komm doch runter. Ei, wir wollen glauben, ja, wir werden glauben. Und er benutzt den Judas. Und nach Pfingsten, ja, Pfingsten ist sicherlich eine große Veränderung der Heilszeit. Als Jesus in den Himmel aufgefahren war, hat er einige Tage später, so lesen wir, seinen Heiligen Geist in seine Jünger gesandt. Das gab es in der Weltgeschichte bis dato nicht, nur vereinzelt. Gott hat geredet, ja. Gott hat auch eben die Könige in Israel und die Propheten besondererweise in ihnen gelebt und gewirkt. Dass man manchmal meint, die hatten so ein, ich sage jetzt mal in unseren Worten, neutestamentliches Verhältnis zu Gott. Aber das waren einzelne Leute im Alten Testament. Nach Pfingsten ist eine neue Heilsgeschichte, die angebrochen ist. Aber der Satan treibt sein Spiel weiter. So wird er in den Evangelien, nein, in den Briefen, genannt als der Engel des Lichtes. Er verstellt sich. Er stellt nicht dar, was er ist, um Leute zu verführen. Petrus formuliert, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und der brüllende Löwe, der treibt eben die Leute in die Fänge der Löwinnen, die da irgendwo versteckt sitzen und warten, dass man vom Brüllen des Löwen wegrennt. Er widersteht dem Glauben an Jesus, so wie er es tut in der Person des Simon, der in Samaria dort auftritt. Und der sagt, oh, die Sache mit dem Christentum ist eigentlich nur eine Sache des Geldes. Man muss nur genug zahlen und dann kann man alles. Und die Leute sagen, Petrus sagt, hey, du hast es absolut nicht verstanden. Es geht nicht um Geld. Es geht ums Herz. Oder den Bar Jesus auf Zypern, den der Paulus begegnet. Und der Barnabas, und der darum kämpft, dass eben der Landpfleger nichts von Jesus hört und auf keinen Fall an Jesus glaubt, damit er weiter die Macht hat. Er bekämpft den Glauben. Oder er wirkt hinein ins Leben vom Demas. Einer, der eine Weile mit unterwegs war mit den Jüngern, und dann heißt es im letzten Brief, der geschrieben worden ist, im Neuen Testament, der zweite Timotheusbrief, und Demas gewann die Welt lieb. Sicherlich nicht auf einen Schlag. Es ging nicht darum, dass Demas jetzt plötzlich die Schöpfung wunderbar fand, sondern dass er die Maßstäbe Gottes nicht mehr wollte. Und der Satan treibt sein Unwesen bis heute. Ich habe heute Morgen einen Anruf gekriegt, 7:15, und dann hat jemand erzählt, wie er etwas Grusiges in dieser Nacht erlebt hat. Und wie eben er wach wurde, weil er einen Eindruck hat, der Teufel kommt mit dem Wind in sein Zimmer hinein, und dann ist er mit aller Kraft aufgestanden, hat das Fenster zugemacht und hat gesagt, was kann ich denn machen in so einer Situation? Jetzt war ich gerade am Predigt schreiben und von daher konnte ich ihm eine Antwort geben. Ne? Dass er das so heute Nacht erlebt hat, diese Person. Angst macht der Teufel. Zerstörerisch wirkt der Teufel. Er will uns alle Freude am Leben nehmen. Er will uns im Loch halten. Er hat kein Interesse daran, dass wir fröhlich unseren Alltag gestalten, dass wir Gott loben, dass wir eine positive Sicht des Lebens haben. Nein, er treibt sein Unwesen bis heute in Angst und Schrecken. Es ist die biblische Tatsache. Der Teufel wirkt und wird wirken bis zum Schluss dieser Erde und dieses Himmels. Aber er hat nicht die Macht Gottes. Judas. Von ihm lesen wir, er war einer von den Zwölfen. Einer von dem im engsten Kreis um Jesus herum. Sie waren bei Jesus. 3 Jahre mit ihm unterwegs. Aber nochmal, sie waren zu dem Zeitpunkt nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie waren in der Nähe Jesus. Sie staunten, sie hörten, sie lebten mit ihm, sie fingen an zu glauben und sie vertrauten und glaubten, aber sie waren noch nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Also der Heilige Geist kam nicht ins Leben von Judas hinein. Er wird durchweg in den Evangelien genannt als der Sohn des Verderbens. Aber auch wird er benannt als Dieb. Johannes schreibt das mal. Er war der Kassierer des Jüngerkreises, aber er hat hier und da auch was für sich abgezwackt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, ne? Er war Verräter, wird er genannt. Der ihn übergab. Das ist die meiste Vokabel, die gebraucht wird über den Judas. Der ihn übergab. Also nicht nur einmal irgendein Geheimnis verraten, sondern ihn ausgeliefert hat. Und an einer Stelle nennt Jesus ihn, Johannes 6, Vers 70, den Diabolos. Das ist die Situation, in der Jesus bei jemandem zu Besuch war und dann kam eine Frau und hat eine wunderschöne Flasche mit Öl kaputt gemacht und über Jesus ausgegossen. Und Johannes schreibt, dass der Judas es war, der sagte, hey, ist doch Verschwendung, das hätte man doch eben geben können für die Armen. Und das ist doch sowas von unnötig. Und da bezeichnet Jesus ihn als den Durcheinanderbringer. Er bringt die Maßstäbe, die Gott hat, durcheinander. Und dennoch, und das finde ich, ich finde es eigentlich einen unendlich großen Trost, dennoch hat Jesus ihn ausgesucht. Als einen von seinen Zwölfen. Hat ihn durchgetragen. Ich bin davon überzeugt, Jesus wusste das von Anfang an. Aber er hat ihn mit hineingenommen. Jesus hat ihn nicht ausgestoßen. Wichtig ist mir auch die Beobachtung, Judas hat den Satan nicht eingeladen. Wir haben hier gelesen in Vers 3, da ergriff der Satan Besitz von Judas. Judas hat ihn nicht eingeladen. Aber Satan hat sich seiner ermächtigt. Im Grundtext steht dort das Wort, er kam in ihn hinein. dieses Wort hineinkommen. Nutzt der Lukas und der Johannes detailliert das nochmal und sagt, es passierte, nachdem er ein Bissen beim Abendmahl genommen hatte. Also inmitten der engsten Jüngerschaft mit Jesus beim letzten Abendmahl, da passiert so etwas. Es ist eigentlich phänomenal. Und es könnte dazu führen, dass man Ängste kriegt und überlegt, hey, wo ist denn da dann die Hilfe? Er war nah bei Jesus. Dieses Wort hineinkommen ist ein häufiges Verb, wird über 140 Mal im Neuen Testament gebraucht und Lukas braucht es 80 Mal in seinem Evangelium und auch in der Apostelgeschichte. Und es wird im ganz Profanen gebraucht. Jesus kurz vor dieser Geschichte mit dem Judas, da sagt er, geht in die Stadt da vorne jetzt und wenn ihr hineinkommt, dann werdet ihr einen Mann finden, der trägt eben einen Wasserkrug und dem folgt nach. Also es ging einfach um das ganz profane Hineinkommen. Oder Lukas 24 lesen wir, und die Frauen gingen ins Grab hinein, in diese Höhle. Interessant fände ich, dass in diesem gleichen Kapitel 22, Vers 40 und Vers 46 Jesus zu seinen Jüngern, erstmal zu den dreien und dann zu den anderen sagt, betet, damit ihr nicht in die Versuchung hineinkommt. Da sagt der Vers 46 noch in Lukas 22 und Vers 47 steht, und Judas kam mit den anderen. Und Jesus sagt, betet, damit ihr nicht hineinkommt in die Versuchung. Was war seine Motivation? Ob es wirtschaftliche Interessen waren? Ob es so war, dass Judas den politischen Umschwung wollte oder einfach die Herrschaftsumschwung? Er glaubte, Jesus will ja sein Reich hier aufbauen auf der Erde und er kommt nicht zu Potte, er kriegt es nicht hin. Also vielleicht muss einfach ein bisschen mehr Druck von außen und dann wird sich die große Macht Jesus zeigen. Wir wissen es nicht. Musste es sein? Weil es irgendjemand sein musste? Jesus sagt einmal, weh dem, durch den das passiert, das Böse. Da haben wir offene Fragen. Und ich habe auch heute keine Antworten darauf. Wie wäre es gewesen, hätte er Jesus um Hilfe gebeten? Was wäre gewesen, wenn, und der Satan kam in ihn hinein, inmitten von den Jüngern, wenn in dem Moment Judas gesagt hat, oh Jesus, jetzt passiert irgendwas, hilf mir, hilf mir. Er ist weggelaufen, er ist in die Nacht gegangen. Er ist in dem Moment dann eben zur anderen Seite gelaufen. Was wäre passiert, wenn er da geblieben wäre? Wenn er noch ein bisschen länger gelebt hätte, hätte Judas Buße tun können? So wie Petrus? Wäre Jesus auf ihn zugegangen und hätte gesagt, mein Freund, das war so ein Kuss, den du mir da gegeben hast. Den brauche ich nicht. Wird Judas im Himmelreich Gottes dabei sein? Es sind offene Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Aber es wäre ja nicht der Sinn der Predigt, einfach nur etwas aufzuzeigen, sondern es ist ja immer die Frage nach unserem persönlichen Umgang damit. Es könnte uns die Angst befallen, ob das uns auch passieren könnte. Ich sehe einen großen Unterschied daran, dass in dem Moment, wo wir Christ geworden sind, kam der Heilige Geist in uns zu wohnen. Judas war nah bei Jesus, aber das hat er nicht miterlebt. Wer zum Glauben an Jesus kommt und empfängt den Heiligen Geist und erlebt eine neue Herrschaft, eine Veränderung in den Ausrichtungen, in den Zielen. Paulus formuliert einmal, da wird jemand eine neue Kreatur, weil etwas Neues passiert. Und als so eine neue Kreatur ist es wichtig, das eine, dass wir die Verbote achten, die es in der Bibel gibt. Sich mit dem Teufel nicht einzulassen. Nicht spielen. Ihn nicht verharmlosen. Das gibt's ja gar nicht, das Böse. Gott sei Dank, wenn das in deinem Leben nicht in irgendeiner Art und Weise dich mal überrollt hat. Ganz gewiss, sag ihm Dank dafür. Aber wenn er sagt, spielt nicht, dann tut's auch nicht. An manchen Stellen sagt Jesus zu seinen Jüngern, lasst euch nicht verführen. Es werden zig Leute, Religionen, Ideologien kommen, die werden sagen, ich bin Christus, ich bin der Retter. Das ist das Nonplusultra des Lebens, dem folgt nach. Jesus sagt, sie werden kommen, aber lasst euch nicht verführen. Es ist auch ein Verbot, sich verführen zu lassen. Und ein zweites, sucht Schutz. Welchen Schutz haben wir? Von den ersten Jüngern in der Apostelgeschichte lesen wir, nachdem der Heilige Geist sie erfüllt hat, suchten sie Schutz in der Weise, dass sie blieben in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Dass sie blieben im Wort Gottes. Dass sie blieben im Gebet. Sie haben nicht nur davon gehört, sondern sie haben es praktiziert im Miteinander. Und sicherlich auch alleine. Dass sie blieben im Abendmahl, wo sie Jesus vor Augen hatten. Das ist Schutz. Wenn wir in diesen Dingen bleiben, nicht weil wir es machen müssen, aber weil das der Schutzraum Gottes ist, den er uns bietet. Jesus sagt, wer in mir bleibt, der wird Frucht bringen. Jesu Nähe und Jesu Schutz suchen. An anderer Stelle sagt er, wachet und betet. Das ist ein Schutz. Manchmal sieht man das nicht von Anfang an. Margit und ich haben uns gestern nochmal unterhalten darüber, wie wir eine Situation in unserem Leben hatten, als wir in Südafrika lebten und als eine Situation auftrat, in der ich an den Flughafen fuhr, um jemand abzuholen, weil die Person bei uns wohnen wollte. Und weil Margaret so eine Ahnung hatte, hat sie eine Freundin angerufen und sie haben, Freundin und ihr Mann, haben sie zu dritt gebetet. Und diese Person kam mit ihrem kleinen Kind. Und es hat eine Weile gedauert, bis wir realisierten, oder bis ich realisierte, hier läuft was nicht in Ordnung. Sie hatte behauptet, dass sie eben Muslima war und Christ geworden war. Aber dann rutschte es ihr mal in einem Gespräch aus, Margaret gegenüber, dass sie sagte, also immer da, wo ich bin, da gehen die Ehen kaputt. Und das war ein Auslöser, dass wir intensiv gebetet haben und sie weggeschickt haben. Und wir beide miteinander reden mussten eine Weile, bis Dinge wieder geklärt waren. So wird versucht, in unseren Alltag hineinzuwirken. Wachet und betet, dass ihr in der Anfechtung nicht fallt. Wer beharrt bis ans Ende, lesen wir manches Mal in der Offenbarung. Das ist ein Durchhalten. Das ist nicht nur ganz easy und einfach. Da muss man manchmal verzichten, durchzuhalten. Da ist nicht gleich am nächsten Morgen alles wieder gut. Aber Gott schenkt uns durch sein Wort fröhliche Gewissheit. In Johannes 10, ich lese die Verse 28 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und keinesfalls werden sie umkommen. Und niemand wird sie rauben aus meiner Hand. Mein Vater ist größer als alles. Und niemand kann ihn rauben aus der Hand meines Vaters. Ich und der Vater sind eins. Das ist fröhliche Gewissheit. Er hält uns fest. Der Einzige, der uns daraus bewegen kann, aus der Hand von Jesus und des Vaters, sind wir. Wenn wir das wollen. Uns anders entscheiden, wie wir uns mal entschieden hatten. Wir haben uns mal entschieden, wir wollen an ihn glauben. Und wir können uns auch entscheiden, nein, ich will nicht mehr glauben. Aber niemand kann uns rausreißen aus seiner Hand. Nur wir können gehen. Aber wir wollen nicht. Und dazu ermutige ich heute. Mein Schlusssatz. Wer hat das Sagen? Du. Du hast das Sagen, wer in deinem Leben das Sagen hat. Ich will nicht näher darauf eingehen. Aber ich denke, das ist wirklich wahr. Du hast das Sagen, wer in deinem Leben das Sagen hat. Und danach kannst du dich ausrichten. Gott segne euch. Amen.